ARD Sounds.
Ich bin immer offen, ob ich jetzt mehr schreiben werde oder mehr Regie mache oder was anderes vielleicht mache in diesem Bereich. Oder ich bin auch offen, wenn ich eines Tages das Gefühl hätte, ja, jetzt ist dann auch gut, jetzt mache ich mal 2 Jahre Pause und gehe ans Meer, dann würde ich das auch machen. Mhm. Ich meine, wir haben ja eigentlich nur ein Leben. Einfach losgehen und schauen, was passiert und wo man dann hinkommt.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast liebt Geschichten und hat großes Talent, diese Geschichten in tolle Filme zu packen, in tolle Serien. Aktuell die ZDF-Serie München Beats und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Mimi Kessele ist mein Gast. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Mimi, das ist eine Serie über das München der 90er Jahre. Ich durfte schon mal ein bisschen reinspitzen und war sofort angefixt. Ich habe erst einen Teil gesehen, aber bin so sehr gespannt auf die anderen 3, die dann noch kommen. Wird auch auf dem Münchner Filmfest natürlich vorgestellt. Man kann so grob sagen, ein Film über die 90er, die Techno-Szene, über Familiengeschichte. Aber eigentlich ist das, über die Träume von Menschen geht es da ganz viel, ne?
Ja, also es ist ganz viel Musik auch verbunden mit Menschen und es ist, ich würde mal sagen, es ist die Geschichte eines jungen Mädchens vom Lande, das einen ganz großen Traum hat. Sie spielt Akkordeon, aber sie möchte eigentlich raus aus dem Ganzen, in die weite Welt, in das große München. Mhm. Genau, und wir begleiten sie dabei und entdecken sowohl das München in der Zeit als auch die Eröffnung vom Kunstpark Ost, was ja auch zu der Zeit war. Und wir entdecken Techno. Genau, und viele schöne Geschichten von Liebe bis Verrat bis einmal
alles dabei. Was alles dabei, ja. Also der Kunstpark Ost, muss man vielleicht für alle Nicht-Münchner noch mal kurz erklären. Das war ja bis 2003 Europas größte Party- und Kulturmeile, kann man fast schon sagen. Da waren Clubs, da waren Ateliers, da waren Bars, da gab es wirklich alles. Und da war ja vorher diese Pfanny-Knödel-Fabrik und die spielt auch eine ganz große Rolle, ne?
Genau, da war früher die Fabrik und die wurde zu diesem Zeitpunkt dann geschlossen. Das ist auch ein Teil der Geschichte. Und es wurde mitten in der Stadt, war ein Areal, der da stand. Und man musste gucken, was man denn damit macht. Und das verbindet sich dann mit den anderen Geschichten ganz gut zusammen.
Du hast gerade schon erzählt, die Hauptdarstellerin heißt im Film Linda. Das ist eine junge Frau, die in Ismaning lebt mit ihren Eltern auf dem Bauernhof, da immer mithelfen muss, wahnsinnig genervt ist. Und dann entdeckt sie eben diese Techno-Szene in München und dann sticht die der Hafer. Und als ich das gesehen habe, ich bin jetzt 55 Jahre alt und trotzdem habe ich es noch total gefühlt. Ging dir das auch so?
Ja, mir ging es genauso. Und nicht nur mir. Ich glaube, es ging den meisten Leuten aus dem Team, das war ein Münchner Team, dass es denen auch so ging. Weil jeder hat damit irgendwie eine Verbindung gehabt oder wenn das Jüngere waren, jüngere Darsteller, dann hatten die Eltern was damit zu tun. Ja. Also jeder konnte sich irgendwo damit identifizieren.
Das ist echt lustig. Und diese 2 Familiengeschichten finde ich auch total spannend. Also die eine ist ja eben diese Bauersfamilie, die Familie von der Linda, von der Hauptdarstellerin und die andere so eine reiche Stadtfamilie, das sind eben diese Fabrikbesitzer von Pfanny. Hat dich denn dieses Gefälle auch gereizt zwischen diesen komplett unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten auch zwischen den Familien?
Also ich fand das wahnsinnig spannend, weil da sich sehr viel anbietet. Das sind ja 2 ganz verschiedene auch Lebensmuster. Und trotzdem hat jeder von denen eben, was wir gesagt haben, seine Träume oder seine Ziele und möchte da hinkommen. Und dann darf man auch nicht vernachlässigen, den menschlichen Punkt. Und die sind ja miteinander verbandelt, im Guten wie im Schlechten, was wir dann im Laufe der Serie mitentdecken.
Wir verraten
dürfen
natürlich nicht so viel. Sollen wir alle noch anschauen in der Mediathek. Ab 7. August ist es dann in der ZDF-Mediathek zu sehen für alle. Tolle Cast auch. Tobias Moretti ist dabei, Sophie von Kessel und unser ehemaliger Oberbürgermeister, der Christian Ute, der spielt einen Stadtrat. Wie hat er sich denn angestellt?
Der war super.
Echt?
Ja, total. Also ich muss sagen, der hat uns auch schön korrigiert, weil ja, aber mit sehr viel Humor. Der hatte einen Drehtag und das hat sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Also der hat uns dann wirklich gesagt, nee, so macht man, so war das normalerweise
Ach
bei
so,
den
diese
Sitzungen.
Städtischen Abläufe ja. Und sowas hat er korrigiert, okay. Aber er war nicht zappelig, aufgeregt, hibbelig?
Nein, gar nichts.
Ganz cool.
Gar nichts. Ein absoluter Profi.
Und du hast gerade schon gesagt, da waren viele dabei, die bei der Serie mitgearbeitet haben, die so eine Verbindung hatten zu München, zu der Szene auch. Sogar ein Türsteher, oder, glaube ich?
Ja, Das habe ich jetzt vor kurzem erst erfahren, dass zum Beispiel eine der Schauspielerinnen auch Türsteherin war. Mhm. Das habe ich nicht gewusst, aber ganz viele haben die Nächte dort verbracht bis morgens und konnten dann zum Beispiel auch beim Szenenbild ganz genau sagen, nee, das hing dort und nicht da.
Ach, da gab es auch Korrekturen. Das ist natürlich perfekt für dich als Regisseurin auch,
super.
Oder? Was für eine Hilfe. Ich vergesse ja oft, wie lang die 90er schon her sind. Ich denke dann manchmal, es war ja gerade erst. Und da ist so eine ganz witzige Szene in der ersten Folge gleich. Da sagt der Vater an den Sohn einen Satz, zieh mal bitte den Stecker raus, ich muss telefonieren. Weil der hängt an so einem Backstein von einem Laptop und
das
ist halt
alle,
im
ne?
Internet mit einem Modem. Aber ich fand das auch irgendwie toll, weil ich kann mich noch dran erinnern, wie das war mit dem Internet. Da hat man irgendwie drüber geredet, ja, die Spinner und was soll das und das bringt doch alles nichts, setzt sich nicht durch und so weiter. Und heute ist unsere Welt digital, ne? Und ich finde das, ja, das hat mir so gesagt, man muss da offen sein, ne, für diese neuen Dinge, die da kommen.
Ja, das auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel beim Dreh auch festgestellt, dass wir die ganzen Autos, die wir nutzen, alle eigentlich Oldtimer sind. Da war ich geschockt, weil ich das mir so nicht, ich das nicht so gesehen habe, aber dann irgendwie ja. Irgendwann mal war klar, du kannst im Hintergrund kein Auto von heute mehr zeigen eigentlich.
Geht nicht mehr.
Nee.
Was waren denn das für Modelle jetzt? So Golf und sowas?
Ach so, alles durch. Die bunte Welt der Straßen in München. Nur wir mussten die alle da erstmal hinstellen im Hintergrund.
Das heißt, für Dreharbeiten wird dann die Straße komplett leergeräumt.
Ja.
Wir haben es vorhin schon kurz besprochen, da wurde tatsächlich ein Teil von München Beats vor meiner Wohnung gedreht. Ich wohne in einer Mietswohnung in Untergiesing in München und ich konnte von oben zuschauen, wie ihr gedreht habt. Die ganze Straße abgesperrt und da werden dann diese alten Autos geparkt und da steht dann immer einer mit Kopfhörern, der aufpasst, dass keiner durchlatscht.
Waren wir sehr laut?
Ihr wart super. Für mich war es toll, für mich war es Live-Kino. Liebe Mimi, du kriegst einen Lebenslauf. Den schreiben wir jeden Gast und den darfst du selber vorlesen.
Den soll ich jetzt vorlesen?
Bitte.
Okay. Mein Name ist Mimi Käsele. Ich bin Regisseurin und liebe die Tragikomik des Lebens. Oh, das stimmt sehr. Egal was passiert, es geht immer weiter und wir flechten unser Leben wie einen Zopf. Geprägt haben mich meine Kindheit in der Münchner Gastrowelt und auf dem Bauernhof bei Dubrovnik, der Krieg und meine Familie. Eigentlich wollte ich Sängerin werden, doch bald habe ich meine Liebe zur Regie entdeckt. Heute bin ich preisgekrönt und kümmere mich um den Nachwuchs und mehr Frauen in meinen Beruf. Am wichtigsten finde ich, sich selbst gut kennenzulernen, ist wichtiger, als zu versuchen, zu viele andere kennenzulernen. Wünsche habe ich keine, denn ich mache, was ich möchte. Das hört sich gut an. Das Einzige, was mir manchmal fehlt, ist mehr Zeit am Meer.
Mhm.
Oh, das ist aber schön.
Haben wir dich da ein bisschen getroffen?
Habt ihr.
Toll.
Vielen Dank.
Das mit dem Zopfflechten ist ein Zitat von dir. Das finde ich auch ein ganz schönes Bild. Und mit deinem Lebenszopf ging es ja los 1975. Du bist in München geboren. Da hast du auch deine ersten Lebensjahre verbracht, quasi unter dem Wirtshaustisch, kann man sagen, oder?
Und auf dem Wirtshaustisch und
Also deine Eltern hatten eine Gastwirtschaft?
Genau.
Mhm.
Genau.
Wie ist da so eine Kindheit? Also du warst einfach immer dabei, bist mitgelaufen.
Naja, man ist wirklich sehr viel dabei und man läuft mit. Genau, also es ist super gesagt, man läuft die ganze Zeit mit und man ist in der Küche, wenn man Hunger hat. Man geht von einem zum anderen Tisch und versucht noch ein bisschen Pommes zu bekommen, weil man so klein ist und das darf. Später wurde das dann verboten und da waren viele, ich kann mich jetzt nicht an alles erinnern, aber ich kann mich an das Gefühl von damals erinnern und an viele Menschen, die einen, wie kann man das sagen, so wie ein Dorf ein bisschen miterziehen und mit beeindrucken oder auch nicht. Genau, also das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit.
Weil da gab es wahrscheinlich viele Stammgäste auch, nehme ich an,
natürlich,
die immer wieder gekommen sind.
Natürlich, da gab es viele Stammgäste, da gab es auch, ich weiß, wenn wir dann schlafen gegangen sind, dann war der Hörer bei uns offen, damit wir die Gaststätte
Telefonhörer.
Hören. Genau, der Telefonhörer, der alte.
Oh Gott.
Und das Gleiche war in der Gaststätte auch. Und hat uns beruhigt, dann könnten wir so einschlafen, bis dann irgendjemand einfach vorbeigegangen ist und den Hörer wieder aufgelegt.
Einfach um so eine Leitung zu haben, eine Verbindung zu den Eltern unten. Wie viele Geschwister hast du?
Ich habe zwei Geschwister.
Zwei Geschwister. Und ihr wart da zu dritt gelegen und habt das Gebrummel gehört.
Genau.
Das ist ja wirklich total süß. Und man hat immer was Gekochtes zu essen. Das ist doch super, oder?
Ja, so am Wirtshaus. Und man kann sogar ein bisschen wählen.
Was war das für ein Lokal?
Das war damals so eine, wie nennt man das denn? Heute würde man das wahrscheinlich Balkan-Gaststätte nennen. Und damals war das, ich weiß nicht, wie das hieß.
Nein, Jugoslawe hieß es damals wahrscheinlich noch, oder?
Ich weiß nicht, wie das hieß.
Also wir haben so in den 80ern immer
ein
noch
Hof,
wir gehen auf jeden
Fall.
Jugoslawen.
Ja. Aber es war Balkanessen.
Okay, okay. Deine Eltern kommen ja aus dem ehemaligen Jugoslawien. Warum bist du dann eigentlich mit 10 Jahren zu deinen Großeltern gegangen, in so ein kleines Dorf in die Nähe von Dubrovnik?
Ich glaube sogar, bevor ich 10 Jahre alt war. Und zwar haben meine Eltern sind ja Gastarbeiter oder waren Gastarbeiter. Und die hatten, obwohl sie sehr jung da noch waren, und normalerweise ist es ja so bei den Gastarbeitern, man bleibt irgendwie, man will irgendwie zurück, aber man bleibt dann und bleibt und bleibt und bleibt bis zur Rente. Und dann normalerweise geht man auch nicht zurück, weil dann die Kinder da sind und die Enkelkinder da sind und man bleibt eigentlich für immer.
So. Ja.
Und die haben es damals anders geplant und wollten, dass wir am Meer aufwachsen und dass wir in der Nähe der Großeltern aufwachsen, was eine sehr, sehr schöne und finde ich auch sehr kluge Entscheidung war, so dass wir dann dort waren und dann war immer einer von denen da, jemand war in München und die haben irgendwann mal gedacht, gehen sie dann eines Tages auch ganz zurück. Das hat sich natürlich dann anders ergeben, aber das war der Plan und deswegen habe ich wirklich meine Kindheit eigentlich direkt am Meer und auch mit ganz vielen Tieren und mit meinen Großeltern verbringen können.
Boah, das klingt ja traumhaft, weil ich wollte gerade fragen, ob du nicht Heimweh nach deinen Eltern hattest, aber da war immer einer da auch.
Ja, ja, die waren immer, also ich hatte nie das Gefühl, dass irgendjemand fehlt.
Und mit den Geschichten, ging das bei dir eigentlich schon früh los, diese Begeisterung für Geschichten, Geschichten lesen, sich Geschichten überlegen, war das schon als Kind ein Thema für dich?
Unbewusst. Ja, und zwar, wir mussten bei meinen Großeltern immer die Kühe zur Weide bringen. Mein älterer Bruder und ich. Und jetzt die Weide, wenn man sich überlegt, also das haben wir natürlich nur am Wochenende gemacht, nicht wenn du in der Schule warst. Und die Weide, die war dann manchmal 45 Minuten entfernt, manchmal eine Stunde, manchmal eine halbe Stunde. Du stehst morgens auf, da weckt dich der Opa auf um 6. Und dann kriegt jeder von uns einen Stock gegen die Schlangen und dann gehen wir da entlang.
Ein Stock gegen die
Schlangen? Ja, 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 ja. Du musst immer mit den Stock so ein bisschen vorne gucken, ob da nicht was ist. Und dann bringen wir die Kühe dorthin. Das waren nicht viele, das waren vielleicht 3 Stück. Vielleicht ein paar Schafe, das war's dann auch.
Ein Abenteuer, oder?
Nee, ich wusste gar nicht, dass es ein Abenteuer ist. Ich fand, das ist das normale Leben. Ich habe das gar nicht als Abenteuer, jetzt im Nachhinein.
Für ein Stadtkind wäre es wahrscheinlich ein Abenteuer.
Ja. Und ich weiß, dass ich dann immer, vor allem wenn ich dann manchmal auch alleine dahin war, habe ich mir immer Geschichten ausgedacht. Und ich glaube, da hat es so angefangen, weil das immer lange Wege waren und dann am Nachmittag wieder zurück. Das sind dann schon 2 Stunden, die sich ansammeln. Und genau, da hat es, glaube ich, angefangen mit den Geschichten. Und ich mochte ja sowieso gerne Geschichten hören, Geschichten lesen, mir Geschichten ausdenken.
Was waren denn so die Geschichten deiner Kindheit? Weil jeder hat ja so 1, 2 Bücher, die er bis heute irgendwie liebt, vielleicht auch seinen eigenen
Kindern.
Das weiß
ich gar nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Jetzt würde ich irgendwas suchen, um etwas zu sagen, aber ich kann mich nicht erinnern.
Okay.
Nee, das weiß ich leider nicht. Oh Gott.
Also Michel aus Lönneberger oder was ich weiß.
Den habe ich nicht gekannt.
Hast du nicht gekannt?
Nee.
Ach so, du hast natürlich auch andere Geschichten gehabt dann, ne? Wobei, du warst lange Deutschland, ne?
Ja, nee, aber nee, komischerweise, das ist interessant. Das ist total spannend.
Ja.
Ich würde jetzt auch
die Frau der Geschichten.
Ja, das ist ganz spannend, weil ich habe, ob das jetzt die ganzen Märchen, die wir ja alle kennen, würde mir jetzt kein Märchen einfallen, wo ich sage, okay, das ist jetzt etwas.
Ja. Bei dir waren ja auch so viele Geschichten dazwischen seitdem, die du verfilmt hast, gelesen hast und so weiter. Vielleicht ist es ganz normal, dass man das nicht mehr so weiß,
Danke.
Was da ganz früher war. So, jetzt habe ich das gerettet. Wir haben ja gerade in deinem Lebenslauf gehört, dass du eigentlich auch mal Sängerin werden wolltest. Und das finde ich eine ganz schöne Sache, weil das wurde früh entdeckt, dein Talent, schon in der Grundschule, ne, von der Lehrerin.
Genau, ich habe... Es sind ja immer so Momente im Leben, an die
Total.
Man sich erinnert. So Kleinigkeiten, aber die bleiben dann auch für immer. Und ich hatte eine Musiklehrerin, ich glaube, das war in der 2. oder 3. Klasse, im heutigen Kroatien, damaliges Jugoslawien. Und sie war ein bisschen älter und hatte eine riesige Brille. Und ihr Name war Nada und den Nachnamen weiß ich leider nicht mehr. Und wir mussten irgendwie was singen oder jeder musste einzeln singen. Und danach am Ende hat sie mich geholt und meinte, ich will dir nur sagen, du hast wirklich ein ganz großes Talent. Du könntest Sängerin werden. Du kannst sehr gut singen. Und das war für mich das erste Mal, dass mir jemand außerhalb der Familie oder überhaupt mit dem Finger auf etwas zeigt und sagt, das kannst du ganz gut. Und daraus ist dann entstanden, dass ich wirklich angefangen, mich damit zu beschäftigen und immer mehr und mehr zu singen. Und irgendwann mal, ich glaube mit 12, habe ich so zum ersten Mal so einen Wettbewerb gewonnen, so einen Gesangswettbewerb. Und ich mochte immer so Wettbewerbe und da bin ich da hingegangen und habe auch später Instrumente gespielt. Genau, das war...
Also das finde ich immer so toll, weil es bei ganz vielen Gästen so, dass es irgendwann im Leben mal so einen Moment gab, wo ein Lehrer oder ein Freund oder sonst jemand was gesehen hat im anderen, ne? Und das löst dann was aus. Und das ist was ganz Wichtiges für Kinder oder auch Jugendliche, dass die so gesehen werden in dem, was sie können und dass das bestärkt wird. Und das war bei dir ja ganz genauso.
Und es ist wichtig, dass man das auch sagt.
Voll, ja, das stimmt. Sängerin bist du dann leider nicht geworden oder zum Glück?
Nee.
Was ist da dazwischen gekommen?
Noch zwei Gläsern Wein. Nein, also ich bin keine Sängerin geworden. Ich habe dann sogar mit 15 einen Plattenvertrag bei einem Wettbewerb, so einen Plattenvertrag gewonnen.
Wow, warst da ganz schön weit dann schon, ne, eigentlich?
Da war ich ganz schön weit. Und dann hat sich das aber so entwickelt, dass dann der Krieg anfing.
91 war das, ne?
Richtig. Und als ich dann später, ich glaube 2 oder 3 Jahre später, bin ich dann hin zu der Plattenfirma nach Zagreb und die haben gesagt, das existiert nicht mehr, diese Plattenfirma und die Verträge auch nicht mehr. Und damit war das erstmal gescheitert.
Ja.
Dann bin ich weitergegangen.
Du bist ja dann zurückgegangen nach Deutschland. Hast du denn trotzdem noch was mitbekommen von diesem Krieg damals oder bist du gleich raus aus dem Land?
Also wir sind raus, man hat natürlich gespürt schon, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr, dass da was liegt in der Luft und was nicht gesund ist. Mhm. Also sogar ich als Kind habe das gespürt, wahrscheinlich die Erwachsenen umso mehr. Mhm. Und dann war das so, dass ich glaube, das war im August, wurde uns mitgeteilt, dass die Schule nicht im September anfängt, sondern erst einen Monat später. Und das war ein Zeichen für meine Eltern, ihr kommt jetzt nach München und ihr werdet hier eingeschult und dann schauen wir, was passiert. Das heißt, dass wir jetzt nicht diesen schlimmen Teil vom Krieg erleben mussten, aber natürlich kriegst du alles mit, was wem passiert ist, wo wer ist und du spürst den schon. Ja. Also du bist irgendwie dann schon auf eine gewisse Art und Weise immer auch dort verbunden.
Mhm. Da wurde ja auch das Dorf zerstört, in dem deine Großeltern gewohnt haben, das Haus deiner Eltern. Was hat es denn in dir hinterlassen?
Ja, es ist spannend, dass ich glaube, eine der Geschichten, die ich in meinem Kopf hatte, war, als ich mal hinter dem Dorf gelaufen bin, da gibt es so eine Steinmauer, von dort aus so das ganze Dorf und so eine Straße siehst, wie man ins Dorf reinkommt, habe ich mir mal vorgestellt, was für ein Bild wäre das, wenn jetzt da Soldaten kommen in dieses Dorf. Und ich mochte dieses Bild gar nicht, dass ich dieses Gefühl überhaupt hatte. Und dann, als man das erfahren hat, auch unser Haus ist ausgebrannt damals, da war das, und das ist vielleicht auch eine ganz spannende, ich sage immer spannend, aber es ist, ja, das Leben ist halt spannend.
Ist ja im Sinne von interessant,
ja,
allgemeingültig.
Eher sowas. Das war, als dann Freunde von uns angerufen haben, die sind geflüchtet aus Dubrovnik mit einem Schiff. Und die haben dann sich bei uns gemeldet, als ich glaube in Deutschland waren, und haben gesagt, ich glaube, wir haben euer Haus brennen gesehen.
Oh Gott.
Und das war so, ja, habt ihr es oder nicht? Aber wir glauben schon. Und die hatten recht, das hat man dann irgendwie ein paar Tage später erfahren.
Hat das irgendwie so dein Gefühl von so einer grundlegenden Sicherheit im Leben irgendwie beeinflusst für die Jahre danach?
Ja. Einerseits, ja, hat es definitiv, das macht es, weil es nimmt dir auf einmal von einem Tag auf den nächsten wird dir alles weggenommen, also wird dir dein Leben weggenommen. Da geht es überhaupt nicht mehr um Materielles. Mhm. Ich erinnere mich vielleicht an Kleinigkeiten, wieso habe ich das nicht aus meinem Kinderzimmer mitgenommen, aber darum geht es gar nicht, sondern das Leben ist einfach weg, so wie du es kennst. Und jetzt fängt ein ganz neues Leben an und ich glaube, einerseits hat es mich so beeinflusst, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt kann mir das immer wieder weggenommen werden. Aber auf der anderen Seite, und das merkt man dann nach ein paar Jahren, gibt es ja auch eine Stärke, dass du mit vielen anderen Sachen viel besser umgehen kannst, wenn sowas wie Corona kommt und alle sagen, ich habe Angst. Und ich denke mir, ja, aber hey, wir müssen, keine Ahnung, in dem Moment nur zu Hause sein. Es kommt jetzt kein Panzer mit Soldaten, die uns angreifen.
Du hast dann einen anderen Blick drauf, dann einfach ein bisschen gelassener.
Aber in vielen solchen Sachen habe ich dann einen anderen Blick. Ja. Also man kann mich jetzt nicht so schnell erschüttern.
Dann flechtest du deinen Lebenstopf weiter, ganz in Ruhe.
So ist es.
Diese Rückkehr dann nach München, wie war denn das Ankommen hier? Weil du konntest ja Deutsch, das war jetzt nicht so das Problem, glaube ich, die Sprache, oder? Hat man da auch was verlernt in den Jahren dann, in denen du weg warst?
Ja.
Schon echt? Ja. So schnell geht es dann?
Ja, oh, habe wow. ich auch verlernt. Ja, das geht wirklich schnell. Wenn du es nicht nutzt, dann verlernst du das. Ich kann mich erinnern, wie wir, als wir mit dem Auto nach München reingefahren sind, ich kann mich an die Lichter noch erinnern. Da und dann gab es auch eine, ich dachte, ich kann Deutsch, weil ich bin ja immer mal im Sommer hier gewesen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mal zum Bäcker bin, weil ich irgendwas kaufen sollte. Und dann komme ich da hin und stehe da und soll jetzt sagen, was ich will. Und es kommt nichts aus meinem Mund. Ich kann nichts sagen. Ich mich umgedreht bin, wieder gegangen. Also an den Moment kann ich mich sehr gut erinnern. Aber ich muss auch dazu sagen, innerhalb von ein paar Monaten kam das wieder.
Das musste man nur wieder anstupsen,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, das ist so etwas, was... Die Sprachen sind auch ganz interessant, wie sich das entwickelt und wo sich das irgendwie hinlegt.
Ja. Du hast dann nach dem Abi eine Schauspielausbildung gemacht in München und hast dann auch relativ schnell eine ziemlich gute Rolle ergattert, eine Hauptrolle. Ne? Wie hast du das angestellt?
Ich habe es eigentlich nicht angestellt. Ich glaube, jemand hat mir mal gesagt, als ich an der Schauspielschule war, du darfst nicht warten, dass die Rollen auf dich zukommen, sondern du musst hingehen. Und dann bin ich zu allen möglichen Castern hier gegangen und bin dann aber auch nach Kroatien, weil ich dachte, ich kann ja Kroatisch, bin nach Zagreb und da gab es damals vielleicht, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Firmen, Produktionsfirmen, mehr gab es gar nicht. Und es gab ja auch kein Internet. Also vielleicht, es gab sicherlich Internet, aber es gab jetzt nicht etwas, dass du da auf die Webseite gehst oder dich irgendwie bewirbst, sondern ich bin dann hin und bin von einem zum anderen und habe gesagt, ja, guten Tag, mein Name ist so und so und ich würde gerne spielen. Und dann bin ich in eine solche Produktionsfirma reingegangen und die haben gerade einen Film vorbereitet und haben gesagt, okay, dann laden wir dich mal ein. Und zum Casting, dann habe ich das Casting mitgemacht und habe die Hauptrolle bekommen.
Das ist schon aber auch immer alles echt gut gelaufen, ne? Weil es gibt ja Schauspieler, die rennen über Jahre zu Castings und reißen nichts. Also da bist du schon auch ein Glückskind ein bisschen, oder?
Ja, ich bin ein Glückskind.
Also das ist schon sehr viel Energie und Wollen und Fleiß und Disziplin, aber auch irgendwie hast du ein gutes Händchen, habe ich das Gefühl. Schon, ne? Und wieso bist du jetzt kein Schauspielstar geworden, sondern preisgekrönte Regisseurin?
Ich glaube, aber dieses Gefühl hatte ich auch schon an der Schauspielschule, weil ich beim Drehen festgestellt habe, erstmal kann ich ja nicht so viel entscheiden über mich, sondern ich muss machen, wie man es mir sagt, was ja auch spannend ist, wenn die Leute das gut machen. Und andererseits hat mich, ich glaube, viel mehr alles drumherum auch interessiert am Film. Und das hat mich ein bisschen gestört, da total im Mittelpunkt zu stehen und meine Gefühle zeigen zu müssen. Deswegen schätze ich heute Schauspieler umso mehr. Und dann habe ich gesehen, okay, der Mensch da hinten, das war der Regisseur, das, was der macht, das finde ich aber spannend.
Ja.
Ja, und dann bin ich weitergegangen.
So eine Fremdbestimmtheit ist jetzt auch nicht so der liebste Umstand wahrscheinlich, in dem du dich aufhältst, oder? Also dieses als Regisseurin anderen zu sagen, wie du dir das vorstellst, ist für dich wahrscheinlich schöner, als das gesagt zu kriegen.
Ja, aber ich arbeite, glaube ich, gar nicht so als Regisseurin, sondern ich versuche einen gemütlichen, guten Ort zu schaffen und gibt den Leuten ganz viel Platz, dass sie mitbringen mit sich, also was sie schon haben. Ich suche ja nach dem, was die sind auch. Und dann versuche ich, die Eckpfeiler so ein bisschen zu stecken. Und ich arbeite jetzt nicht, du musst das bin ich gar nicht.
Okay, okay. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen, ne?
Glaube ich, sehr unterschiedlich. Ja, wie in allem.
Ja.
In der Moderation.
Ja, genau, auch da. Ich habe eine gute Freundin, die lustigerweise bei München Beats mitgearbeitet hat. Und von der weiß ich, das sind teilweise wahnsinnig lange Tage. Das ist eine richtig stressige Zeit, diese Wochen und Monate, die da gedreht wird. Wie erholst du dich denn da in dieser Zeit? Also gibt es da den Raum überhaupt für dich, auch nochmal Kraft zu tanken? Oder ist man da wirklich im Tunnel und links und rechts existiert nicht viel beim Drehen?
Man ist im Tunnel und man kann sich da wenig erholen. Das heißt, wenn man irgendwann mal einen freien Tag hat, dann versucht man zu schlafen. Aber normalerweise gibt es dann auch etwas, was man erledigen muss. Man ist erstmal ganz weg aus der Welt, so würde ich das nennen. Aber das Schöne ist ja auch, dass es dann, wenn man jetzt ein ganzes Jahr nimmt, dann gibt es auch die Vorbereitung. Dann gibt es auch, wenn man sich nur mit dem Drehbuch beschäftigt, dann gibt es Zeiten, wo du ganz alleine bist in deinen stillen Kämmerchen. Und das ist so, dass sich das ganz gut ausgleicht. Also ich kann mich nicht so viel während des Drehs ausruhen, aber ich habe dann meine Zeit im Jahr, wenn ich mich ausruhen kann.
Wie lange dreht man denn jetzt zum Beispiel so eine Miniserie wie München Beats? Also wie lange dauern da die Dreharbeiten? Wie lange ist eine Folge? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ungefähr
45 Minuten.
45 Minuten, also 4x45 Minuten. Wie lange dreht man da?
45 Minuten, muss man sich vorstellen, so ungefähr 3 Monate, ein bisschen weniger. So. Ja,
okay.
Aber man bereitet ja auch länger vor.
Also das und dauert dann insgesamt länger natürlich. Ne?
Natürlich, weil du dann als Regie macht man ja danach auch noch die Postproduktion. Da gibt es auch noch ein paar Monate Arbeit. Also eigentlich ist Regie sehr lange da zusammen mit der Produktion. Ja.
Und dass du mal die Gastro deiner Eltern übernimmst, das war in keiner Sekunde deines Lebens eine Option für dich?
Nein, aber als mich meine Mama mal besucht hat am Set, hat sie gesagt, das ist ja, habe ich gesagt, Mama, könntest du sowas machen? Papa hat sofort gesagt, nein, er nicht. Aber Mama meinte, das ist ja wie in der Wirtschaft, das ist genau das Gleiche.
Und die haben dich auch immer unterstützt in deinem Weg, so deine Eltern?
Immer.
Immer? Ja. Weil wenn die Tochter erstmal sagt, ich will Schauspielerin werden, da gibt es ja bestimmt Eltern, die mal kurz zucken.
Vielleicht haben die gezuckt, auch bei der Sängerin. Ich weiß nicht, ob sie gezuckt haben, aber die haben das nie gezeigt und haben gesagt, haben das immer, also bei uns allen Kindern, gleich ernst genommen und haben gesagt, okay, willst du? Gut, wie können wir dir helfen? Dann kam das nächste, willst du? Wie können wir dir helfen?
Toll. Also da hast du,
bis das man ist nicht seinen Weg gefunden hat.
Super viel wert, ne, wenn man da immer so einen Support kriegt von daheim. So eine Stärkung und so ein Vertrauen auch in den Weg.
Das ist wirklich sehr viel wert. Mhm.
Seit über 20 Jahren drehst du jetzt schon Filme für AD, ZDF, Arte, Film, Fernsehen, Kino und so weiter. Kann ich gar nicht alle aufzählen, aber einen möchte ich jetzt mal kurz rauspicken. Du hast vor 2 Jahren einen Spielfilm über Katharina Witt, den Eiskunstlaufstar, gedreht. Ich habe auch mal kurz reingeschaut, den gibt es in der ZDF-Mediathek zum Anschauen. Auf jeden Fall ist es ein ganz toller Film geworden, der heißt Kathi, eine Kür, die bleibt. Hat sie denn selbst da mitgearbeitet dran, an diesem Film?
Beratend, ja.
Ja.
Absolut. Also sie war wirklich ganz offen, ganz herzlich, hat uns geholfen, überall, wo wir was gebraucht haben. Es ging so weit, dass sie der Schauspielerin, als sie am Set war, gesagt hat, nee, das musst du, schau mal, so ist es einfacher, die Schuhe zu schnüren. So habe ich das gemacht. Bei mir war das immer ganz speziell. Ich habe so und so gemacht. Oder dass sie uns Medaillen ausgeliehen hat, ihre Klamotten ausgeliehen hat, alles Mögliche. Die hat wirklich uns unterstützt, wo sie nur konnte.
Ja, toll.
Und war sehr verliebt, glaube ich, in unsere Hauptdarstellerin, umgekehrt war es genau das Gleiche.
Und die Eislaufszenen, also die quasi die Hauptdarstellerin gespielt hat, hat sie die auch irgendwie beurteilt, bewertet, unterstützt?
Nein, das hat sie nicht, weil das ist ein bisschen kompliziert, die Eislaufszenen. Mhm. Wir haben ja eine Schauspielerin gefunden, die ein bisschen Eiskunstlauf gemacht hat, aber minimal. Das heißt, die musste erstmal vor den Dreh 3 Monate lang trainieren, was sie sehr, sehr fleißig gemacht hat. Und trotzdem bist du damit nicht weit gekommen nach 3 Monaten. Und dann hatten wir auch Doubles. Eine davon war sogar bei der Olympia dabei, ein Double. Und dann haben wir auch Originalszenen. Und wir haben eine Mischung aus den Ganzen gemacht.
Ach, das ist ja raffiniert, weil ich habe mich gefragt, wie habt ihr das denn hingekriegt, dass die so Eis laufen kann? Was für ein Aufwand, das ist ja irre. Dieser Film, wenn man den so anschaut, also wie gesagt, ich habe nur so kleine Auszüge gesehen, der ist auch emotional total bewegend, weil da geht es ja um ihr Comeback 1993, ihr Karriere-Comeback. Da wollte sie nochmal allen zeigen, hey, ich habe es noch drauf und so weiter. Wie hat sie denn selbst reagiert, als sie es gesehen hat?
Ach, wir saßen zusammen und ihr sind die Tränen gekommen.
Da kann ich mir vorstellen. Mir auch ein bisschen, gerade am Schluss. Aber jetzt verraten wir nicht mehr, weil den gibt es noch zum Anschauen in der Mediathek. Du hast ja sehr viele Auszeichnungen schon bekommen. Beste Nachwuchsregisseurin, den Bayerischen Filmpreis, die Medaille für besondere Verdienste um Bayern in einem vereinten Europa. Bedeutet dir sowas eigentlich was? Oder nimmst du das so ein bisschen mit in die Hosentasche? Oder sagst du schon, wow, cool, da werde ich gesehen?
Also Grimme-Preis hat eigentlich die Produzentin bekommen, muss ich nur an der Stelle korrigieren. Ja, natürlich bedeutet das was. Das sind ja, die Arbeit wird gesehen und die wird auch anerkannt. Einerseits natürlich vor den Zuschauern und andererseits dann von der Branche, von den Leuten, die auch Filme machen. Das ist etwas, was einen hilft, manchmal auch weiterzumachen, wenn man sich vielleicht manchmal auch so ganz am Ende fühlt. Es ist schon gut. Es gibt einen Grund, warum es das gibt.
Ja. Und wo stehen die?
Bei meinen Eltern.
Eine brave Tochter. Dürfen sich auch freuen.
Schön.
Im Leben kommt es darauf an, deinen eigenen Weg zu gehen. Das ist ein Zitat von dir. Hast du denn das Gefühl, du hast den jetzt gefunden für dich? Oder ist die Zukunft für dich auch so, dass du sagst, ach, da kann eigentlich noch viel mehr passieren, viel anderes kommen? Oder ist Filme machen, Geschichten erzählen genau der richtige Ort?
Also meinen Weg habe ich sowieso gefunden, schon, ich glaube, bevor ich Filme gemacht habe, weil das ist nicht nur Filme sind mein Leben, da sind viele Sachen, die dazugehören. Aber ich bin immer offen, ob ich jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, auch, dass man Filme macht, ob ich jetzt vielleicht mehr schreiben werde oder mehr Regie mache oder was anderes vielleicht mache in diesem Bereich. Oder ich bin auch offen, wenn ich eines Tages das Gefühl hätte, ja, jetzt ist dann auch gut, jetzt mache ich mal 2 Jahre Pause und gehe ans Meer, dann würde ich das auch machen. Mhm. Weil, ich meine, wir haben ja eigentlich nur ein Leben und dann sollte man das auch machen. Ja.
Viele junge Menschen machen ja gerade ihren Schulabschluss. Ne? Das Abi ist schon durch, Hauptschule, Realschule und dann ist ja für viele oft die große Planlosigkeit, diesen Weg zu finden. Hast du irgendwelche Tipps für Menschen? Wie sollte man denn loslegen, wenn man jetzt sagt, okay, die erste Etappe ist geschafft, ich habe eine Schule abgeschlossen, ganz egal welche. Hast du da einen Tipp aus deiner eigenen Lebenserfahrung heraus vielleicht?
Ja, ich würde sagen, für was interessiert man sich in dem Moment? Und dann fängt man zum Beispiel an, das zu studieren oder das zu machen. Und auf den Weg findet man, kommt man dann woanders. Also wenn ich jetzt nur als Beispiel das bei mir nenne, ich wollte singen. Singen hat nicht geklappt. Ich dachte, was ist denn das Näherste? Ah, und dann mache ich Schauspiel. Beim Schauspiel habe ich entdeckt, ah, okay, das ist ja ganz toll, dass man da Regie machen kann. Und so bin ich überhaupt dahin gekommen, wo ich heute bin. Das heißt, dass man unterwegs noch immer etwas, man muss sich ja nicht genau dann entscheiden und dann ist es fürs ganze Leben. Ich glaube, das ist das falsche Gefühl, was man hat. Ja. Weil das ist nicht so. Das ist einfach gar nicht so und das muss man auch gar nicht so sehen, sondern einfach losgehen und schauen, was passiert und wo man dann hinkommt.
Genau, dieses Loslaufen und dann dem Prozess vertrauen, ne? Weil ich versuche, meine Tochter ist 20, die hat gerade auch die Schule abgeschlossen und die ist schon jetzt Pancho. Ich weiß gar nicht, was ich arbeiten soll. Ich so, Schatz, relax. Wirklich, einfach ruhig bleiben.
Ja. Ich glaube, da das kann sich immer noch ändern.
Mhm. Wann geht es denn jetzt das nächste Mal ans Meer?
Anfang August, dann bin ich bin immer den ganzen August am Meer.
Wow, das ist toll. Heute Abend der große Premiere von München Beats beim Münchner Filmfest. Geht's da so richtig über einen roten Teppich für dich und so?
Ja, und für ganz, ganz viele Schauspieler vor allem.
Okay, und schicken Fummel hast du am Start, nehme ich an?
Ach, ich bin da ganz, es ist zu heiß.
Ja, stimmt.
Bis dorthin kann man sich nochmal umziehen.
Ich wünsche euch jedenfalls einen ganz tollen Abend mit der ganzen Filmcrew und den tollen Schauspielern. Und ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.